Hallo und herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Mein Name ist Anna Kommens und heute habe ich Nicola Heinke zu Gast. Sie war in ihrem früheren Leben Immobilienmaklerin und ist jetzt meine geschätzte Kollegin und wird uns heute ganz viele tiefe Einblicke in das Immobilienmakler-Dasein geben. Hallo und herzlich willkommen, Nicola. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Anna.
Nicola, warum warst du denn eigentlich Immobilienmaklerin? Wie kam es dazu?
Oh, ich glaube, das Thema Immobilien, das hat mich irgendwie schon immer begeistert. Ich bin auch mehr oder weniger damit groß geworden. Und dann wusste ich irgendwie so richtig nach der Schule gar nichts mit mir anzufangen und habe erstmal eine Ausbildung gemacht. Damals hieß das noch Kauffrau in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft. Wenn man heute auf so einen Immobilienmakler oder Maklerin trifft, dann nennen die sich oft Immobilienkaufleute. Das ist also der heutige Ausbildungsberuf. Dann habe ich echt gemerkt, ey, die Branche ist ganz cool, das könnte mir Spaß bringen, und habe dann aber noch tatsächlich Immobilienwirtschaft und Management studiert und noch Städtebau und Ortsplanung gemastert dann, und dann war ich irgendwann fertig. Und dann war halt die große Frage, was mache ich dann? Und dann habe ich gedacht, ja, eine Immobilienmaklerin, da hat man irgendwie was mit Kommunikation zu tun und mit Menschen und mit Immobilien. Habe ich gedacht, ich rede gerne, das könnte passen. Genau, und so ist es dann passiert. Und ich habe mich dann direkt auch selbstständig gemacht nach dem Studium und bin dann in einen bankgestützten Immobilienvertrieb gegangen.
Ja, spannend. Also du hast eine Ausbildung und einen Bachelor und einen Master sogar.
Ja, genau.
Krass. Was zeichnet denn deiner Meinung nach so einen qualifizierten Immobilienmakler oder eine qualifizierte Immobilienmaklerin aus? Weil ich glaube, es ist ja nicht so, dass es jetzt diesen Weg, den du beschrieben hast, das ist ja nicht der Standardweg,
sondern nee,
es gibt nicht einen Standardweg, oder?
Nee, genau. Und das ist auch nicht Voraussetzung, um diesen Beruf irgendwie auszuüben, dass man da eine bestimmte Ausbildung hat oder ein Studium oder so. Mhm. Aber du musst halt schon echt vielfältig interessiert und auch schon vielfältig, ich sag mal, fachlich ausgebildet sein. Und das kann man natürlich auch durch, ich sag mal, Schulungen oder Erfahrung auch erlangen. Also es gibt jetzt nicht den perfekten Weg. Das ist halt total vielfältig, diese Branche, oder das, was ich halt mitbringen muss als Wissen. Also oftmals wühlt man sich durch alte Unterlagen und muss Grundbücher verstehen, man muss Teilungserklärungen verstehen, du musst mit Menschen zusammenarbeiten können, die auch manchmal emotional irgendwie in so einer Sache hängen. Also das musst du können. Du musst irgendwie ein bisschen kommunikativ und mediativ eben unterwegs sein. Baurecht ist ein Riesenthema, aber auch sowas wie Mängel, Schäden an Immobilien. Da gibt's halt super viele vielfältige Geschichten und Fachbereiche, die du irgendwie so ein bisschen kennen musst, um, finde ich meiner Meinung nach, da sicher unterwegs zu sein. Mhm. Aber das gibt dir nachher auch die Erfahrung und auch den eigenen Einsatz, ne, den du da an den Tag legst, genau.
Und wenn ich jetzt auf der kaufenden Seite bin, wie ist es denn da, also das klang jetzt so, ja, dass man muss da vielleicht interessiert sein und da auch Erfahrungen, die bringt, aber das ist ja nichts, was ich sozusagen auf den ersten Blick sehen kann, ja. Wenn ich jetzt eine Immobilie kaufen möchte oder verkaufen möchte auch und einen Makler oder eine Maklerin beauftrage. Wie merke ich denn, kann der sein Handwerk oder die?
Das ist, glaube ich, wirklich manchmal nicht so einfach, weil es eben diesen typischen Maklerschein oder ähnliches gibt. Zwar eine Zulassung, aber die kriegt man eben einfach auch so, ja. Das ist eben tatsächlich nicht so einfach. Ich glaube schon, dass man fragen darf, warum sich jemand für diesen Job qualifiziert. Und das finde ich auch total legitim, dass man das fragt. Auch vielleicht, wie lange schon jemand in der Branche ist, ob er denn, ich sag mal, alleine unterwegs ist oder vielleicht zu einem bankgestützten Vertrieb gehört oder vielleicht zu einem größeren MaklerInnenunternehmen. Also was können natürlich Indizien sein. Dann vielleicht auch, wenn man eine Wertermittlung erstellen lässt, auf welchem Verfahren beruhen denn diese Wertermittlungen? Also dass man irgendwie merkt, dass das irgendwie Hand und Fuß hat. Und ich glaube, das kann man schon erfragen. Und man hat auch eigentlich immer ein ganz gutes Bauchgefühl, ob man das da sich drauf verlassen will und demjenigen dann vertrauen möchte.
Jetzt hattest du gerade erwähnt, dass es ja so bankanhängige Maklerinnen gibt. Ist das jetzt von Vorteil sind One-Women-Man-Shows irgendwie besser oder kann man das auch eigentlich nicht?
Kann man nicht sagen. Okay. Nee, kann man tatsächlich nicht sagen.
Wenn ich eine Immobilie kaufe, dann geht es ja eher darum, dass ich mich in der Situation befinde, dass ich der Maklerin oder dem Makler sozusagen gefallen muss. Denn oft ist es ja doch schon so, dass es noch viel mehr Nachfrage als Angebot gibt. Und hast du denn da einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer? Wie können sie denn beim Makler oder bei der Maklerin punkten?
Was total Sinn macht, ist, wenn unsere Hörerinnen und Hörer gut vorbereitet in zum Beispiel solche Besichtigungstermine gehen. Und damit meine ich wirklich auch konkret mit einem klaren Budget da reingehen. Also sich von vornherein vielleicht auch schon Immobilien anzugucken, die echt in den Geldbeutel passen. Das finde ich total wichtig. Vielleicht da einmal, was ich oft erlebt habe, da sind Kundinnen und Kunden zu Besichtigungen älterer Objekte gekommen, Naja, und so ein Haus aus den 50er Jahren, klar, dass da irgendwie noch Geld in die Hand genommen werden muss, um das den heutigen Wünschen anzupassen. Und in diesem Preissegment macht es auch Sinn, dann von Anfang an zu suchen, dass ich das halt schon mit einkalkuliere. Also wenn ich mir eine Immobilie für 500.000 Euro angucke und die ist aus den 50er Jahren, dann weiß ich, wenn da nicht großartig saniert wurde, und das würde ja auch schon in der Anzeige stehen, dass ich da mindestens noch 100.000 Euro in die Hand nehmen muss. Und dann ist ja auch noch die Frage, kann ich das selber, muss ich jemanden beauftragen? Also, dass man da von vornherein schon mal richtig guckt. Das fand ich immer schon gut und auch beeindruckend als Immobilienmaklerin. Und dann ganz klar, dass man ehrlich kommuniziert. Also schnell ein Feedback gibt, auch vielleicht schon nach der Besichtigung. Das ist gar nichts für uns. So, das ist auch total in Ordnung, da ist auch keiner böse. Im Gegenteil, dann weiß der Makler oder die Maklerin, hey, hier muss ich weitermachen. Oder eben auch den Impuls, boah, das hat uns irgendwie echt total gut gefallen. Wir möchten uns das gerne überlegen und gerne weitermachen. Und dass man dann zusammen einen Plan schmiedet und sagt, okay, was sind die nächsten Schritte? Also zum Beispiel ich als Maklerin habe dann vorgeschlagen, Mensch, ich stelle euch heute Abend die Unterlagen zur Verfügung. Oder vielleicht auch euer, weiß nicht, Finanzierer oder Finanziererin, mit dem ihr da zusammenarbeitet. Dann könnt ihr die da einreichen, dann ist das der nächste Schritt. Und habe immer darum gebeten, dass die mich eben laufend auf dem Laufenden halten, damit ich weiß, hey, was ist der nächste Step? Naja, und wenn das mal nicht funktioniert hat, dann habe ich eben auch Bescheid gesagt und gesagt so, hey, komm, irgendwie fühle ich mich hier so, als wenn die Reise zusammen nicht weitergeht. Woran liegt's denn? Kein Interesse mehr. Also da ganz nah einfach und ganz offen an den Kunden dranbleiben. Das fände ich total wichtig. Und ja, da den Makler oder die Maklerin einfach ja immer zu informieren, wo man gerade so steht.
Also so im Loop halten.
Ja, genau.
Aber wenn du jetzt sagst, du bist dann teilweise auch so, hast gefragt, warum geht's denn hier jetzt nicht weiter? Das ist ja auch Zeit, die du als Maklerin erstmal nochmal haben musst, ne? Weil wenn du jetzt irgendwie eine Auswahl an 10 Menschen hast, wo du erstmal das Gefühl hast, die können sich alle diese Immobilie leisten.
Aber ich kann ja nur an einen verkaufen.
Ja, aber du
und gehst, den muss ich ja finden.
Ja,
und
aber gehst du dann wirklich den anderen, also sagen wir mal bei 10, weißt du, vielleicht 3 kommen irgendwie so in Frage und den anderen 7 bist du dann noch hinterhergelaufen?
Nee, also tatsächlich denen, die gesagt haben, die Immobilie interessiert uns. Und dann war ich auch total offen und habe gesagt, hey, es sind 3. Also wirklich auch ganz ehrlich, ich habe 3 Interessenten, mit dem habe ich dann und dann besichtigt. Die sind ähnlich weit wie ihr. Lass uns mal in der Woche gucken, wie weit ihr seid jeweils. Und dann sprechen wir ganz offen drüber, wie die Reise da weitergeht. Und ich habe es seltenst erlebt, dass alle 3 irgendwie gesagt haben, wir wollen es kaufen. Okay. Also das ist auch immer, ich glaube manchmal auch ein kleines Märchen an der Stelle, wo man eben auch mal irgendwie genauer hingucken sollte, ob es tatsächlich auch so ist.
Ja. Wie erkennt man denn, ob die Immobilie wirklich ihr Geld wert ist? Du hast es jetzt ja schon so ein bisschen gesagt, wenn man so eine Immobilie aus den 50ern hat und die kostet 500.000, woher weiß ich denn, ob der Preis, der da aufgerufen wird, wirklich der ist, der valide ist und realistisch?
Also irgendwer hat dieses Preisschild mal an die Immobilie gehangen und da kann man ja auch mal fragen, Mensch, wie ist denn dieser Preis zustande gekommen? Und dann sollte in der Regel eine kompetente Maklerin oder ein kompetenter Makler ja erklären können, nach welchen Verfahren. Und da gibt es ja ganz eindeutige Verfahren, die sich dazu eignen, dieser Wert denn bestimmt wurde. Und das, finde ich, kann man auch transparent teilen. Man zeigt jetzt vielleicht nicht unbedingt die Wertermittlung. Das würde ich auch als Kundin oder Kunde jetzt nicht verlangen. Ist auch kein Tipp von mir an der Stelle. Aber dass man sagt, Mensch, also wie ist dieser Kaufpreis zustande gekommen? Das, finde ich, kann man schon machen. Und dann hat man ja auch als Kundin oder Kunde die Möglichkeit, zumindest auch mal so Grundstückswerte, sich online wirklich mal kostenlos über die Bodenrichtwerte, nennt sich das, mal abzurufen, um da wirklich mal zu wissen, was zumindest so ungefähr in der Region so ein Grundstück wert ist. Ne? Und dann weiß ich ja schon mal, alles klar, wenn das der Grundstückswert ist, dann kommt das für die Immobilie noch drauf. Ne? Und wenn ich es ganz genau wissen will, kann ich natürlich auch mal jemanden rübergucken lassen, eine Gutachterin oder ein Gutachter. Ne? Aber das ist ja immer auch mit Kosten verbunden. Ich glaube, mit den Bodenrichtwerten und dann diesem Gefühl dafür und der Information, wie der Preis zustande gekommen ist, sollte das für die erste Überlegung passen. Und natürlich im Rahmen der Baufinanzierung. Ne? Also da machen ja die Kolleginnen und Kollegen ja auch immer noch mal einen Gegencheck. Wie sieht denn die Bank diese Immobilie eigentlich?
Ja. Ne? Also ich höre immer mal wieder von Interessenten oder auch Kundinnen, dass die Angst haben, in die Verhandlung zu gehen, in so eine Preisverhandlung. Einfach weil sie jetzt sich in dieses Objekt verliebt haben und die sagen, jetzt haben wir 20 Immobilien angeguckt, jetzt ist es die, die wir gerne wollen. Ist es denn aus deiner Sicht sinnvoll oder verspiele ich mir da vielleicht die Chancen, dann eben den Zuschlag zu bekommen?
Also ich glaube, es ist jedem im Rahmen so eines Immobilienkaufes irgendwie total klar. Der Verkäufer will viel Geld für die Immobilie und der Käufer will möglichst wenig zahlen. Ich glaube, selbst unausgesprochen ist das jedem klar. Und ich finde es völlig normal, dass jeder ein begrenztes Budget hat. Jeder hat sein Portemonnaie, das hat er dabei und nur daraus kann er Geld nehmen, um sich was zu kaufen. Und ich finde, wenn man wirklich offen darüber kommuniziert, aus welchen Gründen da vielleicht auch mal ein Budget begrenzt ist, finde ich das total fair. Wenn man allerdings natürlich keine Argumente findet, die für einen Preisnachlass sprechen, dann wird es schwer. Also ne, wenn das einfach irgendwie ausgedachte, vorgehaltene Ideen sind, das ist natürlich irgendwie absurd. Es gibt ja auch neben dem Kaufpreis durchaus noch gute Dinge, die man verhandeln kann. Also so eine Immobilie mag ja zum Teil auch noch möbliert sein oder es mag noch irgendwas geben, was rausgeräumt werden muss oder was weiß ich, Öl in alten Heizöltanks oder sowas. Auch sowas kann man ja anbieten und sagen, ich kann dir zwar nicht mehr Geld geben, aber du darfst deinen Kram hier drin lassen und ich kümmere mich darum. Das mag bei älteren Menschen manchmal ein ganz guter Tipp sein, dass man sagt, wir entlasten euch beim Umzug oder bei einer Entsorgung, weil sowas kostet halt auch echt Geld. Gerade wenn ich an so Altlasten denke wie Öl oder so. Ne?
Ja.
Das sind so Sachen. Oder auch so der Zeitpunkt. Zu wann findet eigentlich eine Übergabe statt? In der Regel sagt man ja Übergabe nach Kaufpreiszahlung. Das würde ich auch jedem so empfehlen. Auch vor allen Dingen jedem Verkäufer an der Stelle. Aber auch da kann man ja drüber sprechen. Vielleicht kann der eine Käufer viel, viel schneller in die Immobilie als ein anderer und wird deswegen interessanter. Ja, das wären so meine Tipps.
Also schon zu sagen, ich habe jetzt hier so einen Preis, den ich mir leisten kann. Den habe ich eben aus einer ordentlichen Beratung und weiß einfach, das ist mein Portemonnaie, hast du so schön gesagt. Und dann steht dagegen dieser Kaufpreis der Immobilie. Das matcht vielleicht nicht 100%, aber ich weiß zum Beispiel irgendwie, ich habe mir die Heizung angeguckt und die Heizung ist 25 Jahre alt. Das heißt, die wird irgendwie jetzt ausgetauscht werden müssen und dann sage ich halt irgendwie, ja, also der Preis ist jetzt nicht so ganz realistisch. Ich habe das mal so ein bisschen auch mit meinem Finanzierungsberater gecheckt oder ich habe mir diesen Bodenrichtwert angeguckt und irgendwie erschließt sich mir das noch nicht so ganz. Und ich würde jetzt mal sagen, so 5.000 Euro würde ich von dem Preis runtergehen wollen, weil zum Beispiel die Heizung irgendwie, die steht demnächst an, die muss ich ja auch noch zahlen. Das käme ja auch noch drauf. Wäre das so ein gutes Argument oder würdest du eher
sagen? Geht so.
Bei mir hat's geklappt.
Weil wenn das eine gute Maklerin und ein guter Makler ist, dann sind ja diese altersbedingten Mängel, nenne ich sie mal, ja schon mit eingepreist in der Wertermittlung. Und deswegen würde ich sagen, super Wertermittlung, alles cool, haben wir verstanden, alles super. Allerdings ist mein Budget ja trotzdem begrenzt und ich selber muss, um das noch auf den Standard zu bekommen, wie ich es gerne haben wollen würde, noch zusätzlich zum Beispiel 50.000 Euro in die Hand nehmen. Und da komme ich dann natürlich an meine Grenzen. Insofern sind vielleicht so und so viele Euro zu viel für mich da gerade. Kann man das noch verhandeln?
Ja.
Genau.
Und kannst du pauschal sagen, irgendwie, das ist ein realistischer Verhandlungsspielraum in Prozent?
Tatsächlich gar nicht. Das kommt ja immer drauf an, wie groß auch der Druck ehrlicherweise des Verkäufers ist. Also wenn ich schnell verkaufen muss, bin ich vielleicht auch eher bereit, mich auf Verhandlungen einzulassen. Wenn ich ganz viel Zeit habe und es mir ehrlicherweise nur ums Geld geht, dann bleibe ich halt noch sitzen und warte, bis vielleicht auch der Nächste kommt oder die Nächste. Und das ist natürlich, kann ich verstehen, echt unangenehm, auch manchmal für Käuferinnen und Käufer.
Aber du würdest schon sagen, ich bereite mich gut vor, ich kenne mein Budget, ich kenne die Immobilie, ich habe vielleicht mit dem Gutachter noch gesprochen, der gesagt hat, naja, da ist schon das und das noch zu tun. Und deswegen passt vielleicht auch der Preiswunsch des Verkäufers oder der Verkäuferin nicht so richtig. Und deswegen habe ich dann wirklich profunde Argumente.
Ja, total. Ja. Und das muss einem auch wirklich überhaupt nicht unangenehm sein. Das ist total normal. Das machen wir bei jedem Haushaltsgegenstand so ungefähr. Also warum nicht auch bei einer Immobilie? Das ist die größte Investition des Lebens, klar. Und das schützt ja auch vor Fehlkäufen oder vor Unzufriedenheit. Also da war ich immer ein großer Freund von, da ganz ehrlich drüber zu sprechen.
Und du würdest auch gar nicht sagen, dass das dann meine Chancen mindert als Interessentin?
Nein, es gibt nur eine Sache, die würde ich keiner Kundin oder keinem Kunden raten, und zwar irgendwelche Nebenbeizahlungen anzusprechen oder so. Also sowas wie, ich will es jetzt nicht Bestechung nennen, aber wenn sie mich bevorzugen, dann das passiert. Das ist mir auch mehrfach passiert tatsächlich. Also mir wurde das angeboten. Das kommt nicht so gut an.
Du hast es schon aufgegriffen, das Stichwort Ehrlichkeit. Also jetzt vorwiegend aus der Perspektive der Käuferin oder des Käufers. Aber wie ehrlich sind denn so deine Erfahrungen nach Maklerinnen und Makler?
Hoffentlich sehr ehrlich und hoffentlich auch so fachmännisch unterwegs, dass sie Mängel auch erkennen. Ich glaube nicht, dass man guter und langfristig erfolgreicher Immobilienmakler oder Immobilienmaklerin sein kann, wenn man nicht ehrlich ist. Das Internet vergisst nicht, die Menschen vergessen nicht und das fällt einem relativ schnell auf die Füße. Insofern hoffe ich, Appell an die Branche, seid ehrlich zu den Kundinnen und Kunden.
Kann ich dann als Käuferin oder Käufer sehen oder so ein bisschen reinspüren, dass irgendwas vielleicht vertuscht wird?
Schon. Also wenn ich zum Beispiel in eine Immobilie, wie hatten Sie vorhin, aus den 50er Jahren komme und der gesamte Keller ist plötzlich neu gestrichen und ich rieche noch die Farbe. Da frage ich mich, warum? Also warum ist das so? Also wenn das altersbedingt ist, dann würde ich einen Haken dran machen, das ist total gut, weil dann sehe ich das ja. Aber wenn jetzt kurz vorm Verkauf da noch fürchterlich wild dran rumgearbeitet wird, dann will ich mich das stutzig machen. Außer es gibt irgendwie eine gute Geschichte dazu oder eine logische Geschichte, dass vielleicht auch irgendwas wirklich noch repariert wurde oder so. Aber da will ich nachhaken. Also das ist was mich stutzig machen würde. Und wenn eben plötzlich irgendwie ganz merkwürdige andere Kaufpreisangebote auf mich einprasseln und ich dann immer wieder höher und immer wieder höher bieten sollte als Kundin oder Kunde, würde ich auch skeptisch werden. Und wenn einfach Unterlagen nicht lieferbar sind oder nicht da sind. Das heißt nicht, dass immer alle Unterlagen jeder Immobilie dauerhaft verfügbar sind. Aber man kann sowas natürlich auch nachträglich mal erstellen lassen oder organisieren. Und dafür ist natürlich eigentlich dann auch wichtig, dass man einen guten Ansprechpartner als Maklerin oder Makler hat.
Jetzt hast du das schon so ein bisschen angesprochen, wenn sozusagen Bieterverfahren auf einmal eröffnet werden, die vorher nicht klar waren oder nicht als solche gekennzeichnet waren. Das ist schon so eine Sache, wo man vorsichtig sein sollte. Ich selber habe es mal erlebt, dass wir auch eine Immobilie angeguckt haben. Dann sind wir da mit einem Gutachter rein. Da war es tatsächlich so, dass leider die Immobilienmaklerin, also die lief mit dem Gutachter mit und hat sich mitgeschrieben, was der gesagt hat, weil sie nicht wusste, also diese Infos, die er da sozusagen rausfand, nicht wusste und nicht kannte.
Okay.
Hat mich jetzt auch jetzt nicht sonderlich für sie eingenommen. aber die hat uns dann, nachdem wir die besichtigt haben, eben mit dem Gutachter angerufen und hat gesagt, nee, wir haben sie das erste Mal angeguckt und danach hat sie abends angerufen und hat gesagt, so, es gibt jetzt irgendwie hier 5 andere Interessenten, sie müssen jetzt hier sich morgen entscheiden. Und daraufhin sind wir dann mit dem Gutachter durch und dann war auch klar, irgendwie die Immobilie ist auf jeden Fall ihr Geld nicht wert. Deswegen haben wir dann von dem Kauf da abgesehen, aber die hat halt total Druck ausgeübt. Das hat mir schon so ein ungutes Gefühl gemacht. Also tatsächlich muss man sagen, die Immobilie ist dann ganz schnell verkauft gewesen, also war nicht mehr auf dem Markt. Aber ist das so eine Verkaufstaktik häufiger oder gibt es so Dinge, wo ich auch noch mal ein bisschen vorsichtig sein sollte? Oder Taktiken, die ich kennen sollte, wo ich mich vielleicht vorschützen kann?
Also ich glaube, es ist total wichtig, dass man, wenn man zum Beispiel als Familie kaufen will, dass man sich wirklich das Budget gemeinsam setzt und auch nicht einer darüber hinausschießt oder so, wie das eben manchmal so ist, nur um diese Immobilie dann zu bekommen, sondern dass man das von vornherein wirklich auch im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten eben einfach wirklich sagt, bis dahin und nicht weiter. Und bis dahin kann man ja auch mitgehen. Und darüber hinaus würde ich davon abraten, weil das eigentlich ja schon dem eigenen gesetzten Ziel irgendwie dann widerspricht.
Was passiert denn, wenn der Makler merkt, dass eine Immobilie wirklich erhebliche Mängel hat?
Also erstmal gut, wenn es merkt. Und ich finde die Sichtung und das Erkennen von Mängeln erstmal total positiv, weil dafür engagiert man ja vielleicht solche Fachleute. Und generell kann man ja jeden Mangel beheben. Also wenn wir ihn sehen, Haken dran, dann wissen wir, was wir tun müssen, damit wir ihn beseitigen können. Das kostet nur Geld. Wenn der Mangel ganz schlimm ist, dann kann ich zur Not immer noch abreißen. Also es gibt immer Lösungen dafür und eben Neubau. So, das wäre dann die Alternative. Deswegen, wenn ein Mangel auffällt, erstmal super. Und natürlich, also ich gehe davon aus, dass das immer mit den Interessenten geteilt wird. Da glauben wir jetzt mal ganz stark dran, das erbitte ich mir auch so. Generell ist es ja aber so, dass der Käufer oder die Käuferin halt kauft wie besehen. Das heißt, in dem Zustand, wie man die Immobilie sozusagen besichtigt hat. Deswegen gar nicht so unwichtig, vielleicht auch mal ein zweites Mal und ein drittes Mal reinzugehen, weil das ist das, ja, was ich dann am Ende so kaufe. Und es gibt halt dann nur noch die Möglichkeit, irgendwie, dass ich vielleicht arglistig getäuscht wurde oder so vom Verkäufer, also nicht vom Maklerin oder Makler, sondern wirklich vom Verkäufer. Das ist im Prinzip die einzige Chance, um dann gegen solche Mängel nochmal vorzugehen. Also es gibt jetzt kein Rücktrittsrecht, weil mir plötzlich die Küche nicht gefällt oder so. Ne?
Aber wenn ich jetzt merken würde, wie das Beispiel, was du davor sagtest, mit dem Keller, dass der dann überpinselt wurde und dann kaufe ich das und dann auf einmal kommt 3 Wochen später die ganze Wand runter, weil dahinter Schimmel ist und es so feucht ist.
Und dann müsste man nachweisen, dass der Eigentümer, also der Verkäufer, das gewusst hat.
Okay.
Was zum Beispiel im Rahmen von einer, ich sag mal, Erbengemeinschaft total schwer ist, weil stell dir vor, die Erbengemeinschaft, von denen hat niemand da gewohnt. Mhm. Die kennen vielleicht selber den Zustand dieses Kellers überhaupt nicht, beauftragen vielleicht sogar deswegen eine Maklerin oder einen Makler vor Ort. Dann wird es halt schon schwierig, dagegen vorzugehen oder das überhaupt besprechbar zu machen. Ne?
Ist dir denn in deiner Maklerinnenkarriere mal passiert, dass du dich so ein bisschen hast blenden lassen von so einer Immobilie oder hast du immer sofort gecheckt?
Eher nicht so, aber dann, eher sind mir dann die Mängel aufgefallen, die vielleicht ein Eigentümer oder eine Eigentümerin gar nicht gesehen hat. Ich glaube nicht mal, dass die nicht sehen wollten, sondern wirklich nicht gesehen haben. Und es gibt so ein paar Dinge, die halt einfach jeder Kunde oder jede Kundin machen kann. Soll ich mal kurz einmal ausholen? Mhm. Also ich meine, ganz einfach, wo ein Loch ist, kommt irgendwie was durch. Also blödes Beispiel, aber es ist halt tatsächlich so. Und Wasser läuft halt nach unten in der Regel. Also wenn ich so Laufnasen sehe von Wasser, da muss ja nicht mal Schimmel sein, aber so an alten Tapeten. Oder ich sehe irgendwie Bereiche, die irgendwo dunkler sind als andere an der Wand oder am Boden oder so. Da sollte ich mal genauer hingucken. Mhm. Und dann natürlich einmal die Unterlagen checken und Fragen stellen. Das ist so das Allerwichtigste. Und wenn man diese Unterlagen sich genau anguckt, auch wenn es dröge und langweilig ist, ist es mega wichtig, da einmal durchzusteigen und die Immobilie sich anguckt und sich dann vielleicht noch Support holt, dann kann man schwerlich was übersehen. Mhm. Man kann nie in eine Immobilie reingucken, also zwischen die Wände. Mhm. Das könnte man nur irgendwie mit einer Bohrung. Das wird im Rahmen von Käufen eigentlich nicht gemacht, weil das natürlich dann auch immer noch den Eigentümern gehört. Ich kann ja nicht als Interessenter einfach eine Wand aufbohren. Ja. Genau, deswegen muss ich mich auf das verlassen, was ich sehen kann, was ich riechen. Riechen ist auch so ein Thema, was ich riechen kann und was mir eben andere mitteilen. Und natürlich kann man mich blenden, aber ich glaube, es ist schwer. Und es ist auch heute noch so, dass ich halt im Freundeskreis auch unterstütze, bei solchen Fragen auch mal mitgehen, nur noch privat mir Exposés angucke, weil man einfach irgendwann so einen Blick dafür hat, ob ist da alles in Ordnung oder eben vielleicht auch gibt es da irgendwas, was man noch fragen muss. Aber wie gesagt, Mängel sind nicht schlimm. Also das kann man halt alles in den Griff kriegen, wenn man sie denn kennt.
Ja. Du sagst jetzt, das mit dem Loch, da kommt was durch. Was ich wirklich beachtlich fand, war auch, dass der Gutachter, als wir damals dieses besagte Haus anguckten, der hatte irgendwie eine Kugel dabei. Mhm. Und die hat er vom Balkon laufen lassen. Und dann merkte man, dass der Balkon zum Haus abschüssig ist. Also genau. Das Wasser in das Wohnzimmer dann läuft.
Hat jeder zu Hause Murmel mitnehmen. Ja, also Feuerzeug an dem Fenster. Wenn die Flamme irgendwie sich bewegt, dann habe ich das Gefühl, da zieht's, also dann zieht's da irgendwo. So, das sind auch so, sind halt so kleine Tricks, die man machen kann. Wenn ich mal nicht einschätzen kann, wie groß ein Zimmer ist, auch wenn es vielleicht Quadratmeterzahlen gibt und mir nicht vorstellen kann, wo kommt das Bett hin, einfach mal auf den Boden legen. Jeder weiß, wie groß er ist. Und so kann man halt bestimmte Sachen einfach auch mal selber irgendwie sich angucken und abchecken. Und ganz wichtig, wenn ein Keller da ist, immer als erstes im Keller oder Dach. Also das sind so die beiden Sachen, Dach und Keller. Der Rest dazwischen ist halb so schlimm. Aber Dach und Keller, das sind so die Sachen, die ich mir äußerst genau angucken muss. Genau. Und gerne, also als Idee, wenn die Maklerin oder der Makler das für die Eigentümerin oder Eigentümer erlaubt, kann auch einfach mal fragen, dürfen wir Fotos machen? Das ist alles so überwältigend. Wir gucken vielleicht nicht in jede Ecke rein. Dürfen wir hier, wenn die Immobilie nicht bewohnt ist, steht ja meistens dem nichts im Wege, mal ein paar Bilder machen und die dann zu Hause einfach nochmal in Ruhe. Mensch, was hast du da gesehen? Hast du da was gesehen? Dass man sich auch dann nochmal dazu austauschen kann und vielleicht die auch mal zeigen kann.
Ja, das hilft total, finde ich auch. Also vor allen Dingen, weil man ja wirklich, also gerade wenn man so eine Immobilie sieht, die man wirklich toll findet, dann hat man ja wirklich den Moment, wo man so, oh mein Gott, das ist mein neues Zuhause.
Das ist alles weg, ne? Also
und dann, wenn man da keine Bilder hat und also das Haus, was wir letztlich gekauft haben, da war das auch so. Wir haben uns das angeguckt, wir waren hin und weg. Dann sind wir das zweite Mal rein. Wir durften, glaube ich, dreimal oder so sogar rein. Einmal mit einem Gutachter. Mhm. Dann habe ich überhaupt erstmal Fotos gemacht. Und dann fiel mir irgendwie auf, wenn man dann ja schon dieses Einrichten so ein bisschen hat, wo sind eigentlich die Steckdosen?
Ja, genau.
Also sowas, ne? Und wenn man da Fotos hat, das merkt man sich ja nicht. Und jedes Mal sieht man mehr. Also das finde ich auch jedes Mal, wenn man diese Immobilie dann anguckt.
Und das kostet ja nicht mehr, ne?
Ja.
Also wenn man nochmal fragt, ob man nochmal rein darf. Und das ist, sollte eigentlich auch in der Regel kein Problem sein.
Gibt's so ein Erlebnis, was dir so nachhaltig im Gedächtnis geblieben ist, was so irgendwie besonders war in deiner Laufbahn als Immobilienmaklerin?
Viele emotionale Momente, sowohl positiv als auch sicherlich für den einen oder anderen mal negativ. Immobilien werden ja meistens nicht verkauft, weil man im Lotto gewonnen hat und sich einen größeren Palast kauft, sondern es geht sehr, sehr oft auch um traurige Themen, also entweder vielleicht irgendwie Schulden, die entstanden sind, oder es geht darum, dass jemand verstorben ist oder vielleicht man aus Barrieregründen eine Immobilie verkaufen muss. Das ist schon immer sehr emotional belastet und behaftet gewesen. Und genauso gut kann man einer Familie, so wie bei euch zum Beispiel, zu einer Traumimmobilie verhelfen. Und da ist die Emotion genau in die andere Richtung. Und das zusammenzubringen, neutral, das war eigentlich so immer, mit so das Emotionalste, das hat mir am meisten Spaß gemacht. Und natürlich gibt's super viele witzige Sachen auch, ne? Mhm. Also, ich wurde schon mal gefragt, ob irgendwie Geistersichtungen in der Immobilie schon stattgefunden haben. Und ehrlicherweise habe ich das bei der Wertermittlung nicht mit abgefragt. Mhm. Damit war ich überfordert. Kobolde. Also ich hatte mein kleines Mädchen, das ganz doll Angst vor Kobolden hatte und mich dann ehrlicherweise fragen wollte, ob es denn Kobolde in dieser Immobilie gibt. Wusste ich auch nichts drauf zu sagen. Die Frage nach Toilettenpapier kennt wahrscheinlich jede Maklerin oder jeder Makler.
Okay. Wie Toilettenpapier?
Naja, wenn jemand mal auf Toilette muss,
ach so, und dann ist
in so einer Immobilie, die vielleicht leer ist, ist das natürlich durchaus ein Thema. Okay. Ja. Also das sind so Sachen, genau. Und ich bin tatsächlich einmal beim Notar sitzen gelassen worden. Okay. Also ich habe nie irgendwie eine Rückabwicklung oder sowas gehabt, aber einmal ist ein Käufer nicht zum Notariat gekommen. Und das war ganz furchtbar, weil das war eine Erbengemeinschaft, die Verkäuferin. Und die sind aus dem ganzen Bund, aus ganz Deutschland gekommen, irgendwie angereist aus den unterschiedlichen Bundesländern und einer auch per Flugzeug, und die haben viel Geld in die Hand genommen und ich konnte den Käufer nicht mehr erreichen. Das war so unangenehm. Das war ganz furchtbar. Die haben auch nicht gekauft am Ende. Die haben sich nicht verspätet, sondern die sind einfach nicht gekommen.
Okay, krass.
Das war nicht so schön.
Am Ende eines Auswahlprozesses, wenn es eben mehrere Interessentinnen oder Interessenten gibt, dann ist es ja wahrscheinlich so, dass der Makler oder die Maklerin dem Verkäufer oder der Verkäuferin vorschlägt, nimm doch die oder den. Oder wie läuft das? Und wie entscheidest du dich?
Also entscheiden tut es tatsächlich immer der Verkäufer oder die Verkäuferin, genau. Also es ist ja selten so, dass alle gleichzeitig am Start gehen und gleichzeitig fertig sind. Mhm. Also den Eindruck hat man ja oft, dass drei losrennen. Mhm. Aber es kommt ja auch darauf an, ich habe besichtigt, hat dem die Immobilie gefallen, dann muss der ein Finanzierungsgespräch in Anspruch nehmen, dann macht er sich nochmal Gedanken, dann geht er nochmal ein Gutachter rein. Also dass wirklich taggleich drei Leute nebeneinander stehen und gleich weit sind, das habe ich eigentlich nie erlebt. Mhm. Und wenn jemand mich im Loop gehalten hat und ich informiert war, dann habe ich das auch immer mit den Eigentümerinnen nach Rücksprache mit den Käuferinnen und Käufern natürlich geteilt und gesagt, hey, ich habe hier ein Interessentenpaar, die sind total verliebt in die Immobilie, so und so ist die Kaufpreisvorstellung, die sind gerade dabei, die Finanzierung abzuchecken, die sind ungefähr in 1-2 Wochen soweit, dass man irgendwie weitergehen könnte. Was meinen Sie, wollen wir uns die mal genauer angucken? Mhm. Und dann habe ich, wenn es irgendwie das Interesse gab und die Möglichkeit, die auch zusammengebracht. Und das war eigentlich immer das Beste, was man machen konnte.
Mhm. Wir haben jetzt ja ganz, ganz viele Aspekte beleuchtet. Also ich habe verstanden, wenn ich als Interessentin oder Interessent punkten will, dann gehe ich gut vorbereitet rein. Ich kenne das Budget, ich stelle Fragen, ich frage, warum wird denn verkauft? Ich gucke natürlich, dass das Budget zu dem Kaufpreis der Immobilie passt. Da kann ich dann auch gucken, nach welchem Verfahren wurde der Preis errechnet. Das ist auch schon mal so ein kleiner Check. Was ist das eigentlich für einen Makler oder eine Maklerin? Das kann ich dann gegenchecken mit so Bodenrichtwerten, um da ein Gefühl zu bekommen. Aber auch Baufinanzierer oder die Baufinanziererin, die können mir auch sagen, ob der Preis angemessen ist. Mhm. Wenn ich den Preis verhandeln möchte, dann brauche ich einfach gute Argumente. Also ich habe verstanden, du sagst, das ist überhaupt kein Thema, das ist was ganz Normales, das sollte man keine Scheu vorhaben, aber eben auch nicht ohne Argumente, sondern zu überlegen, könnte man beispielsweise, du hattest gesagt, die Möbel entsorgen, die noch drin sind, um es für den Verkäufenden komfortabler zu machen, oder je nach, wenn der es eilig hat, also auch da zu wissen, was ist eigentlich der Grund, warum möchte der verkaufen, wie kann ich darauf einzahlen und mir dann Argumente zurechtzulegen, warum ich da vielleicht Verhandlungsspielraum in Anspruch nehmen möchte. Du hast gesagt, man sollte immer offenen Auges durch die Immobilie gehen, gucken, was macht mich stutzig. Du hattest dieses Beispiel mit der Farbe genannt. Du hast gesagt, irgendwie, ja, wenn es nicht als Bieterverfahren gekennzeichnet ist und dann kommen immer höhere Preisforderungen, da sollte man schon hingucken, das ist irgendwie kein gutes Gebaren. fehlende Unterlagen können auch ein Thema sein, was nicht gerade für Professionalität zeugt. Grundsätzlich fand ich auch ganz interessant, dass du nochmal gesagt hast, Mängel per se sind ja nicht schlimm, wenn man sie kennt, weil dann kann man dann gegenlegen, das kostet die Behebung des Mangels und dann weiß ich, worauf ich mich einlasse. Wichtig auch, man kauft eine Immobilie, wie gesehen, sagtest du, deswegen ruhig zwei- oder dreimal durchgehen, Fotos machen, also natürlich fragen, ob man Fotos machen darf, um dann auszuschließen, dass danach das böse Erwachen kommt, weil man dann nachweisen muss, dass der Verkäufer das schon vorher wusste, wenn es dann eben Mängel gibt, die ja nicht, die vorher irgendwie nicht klar waren, ne? Und immer die Unterlagen auch detailliert angucken.
Genau, auch wenn es langweilig ist, bitte. Ja.
Vielleicht zum Schluss nochmal, habe ich da jetzt erstmal was vergessen?
Nee.
Was sind denn deine Gedanken zu der Aussage, ohne Makler ist der Kauf oder der Verkauf einer Immobilie günstiger oder einfacher? Was würdest du dazu sagen?
Naja, ich kann es ja nicht vergleichen. Also wenn ich jetzt als Käuferin oder Käufer oder Interessent oder Interessentin eine Immobilien suche, dann gehe ich ja meistens auf die gängigen Immobilienportale und gucke danach. Da verliebe ich mich ja nicht in den Makler oder die Maklerin, sondern halt in die Immobilie. Und wenn dann Makler oder eine Maklerin involviert ist, dann muss ich in diesen in Anführungsstrichen sauren Apfel beißen. Auf der anderen Seite habe ich eben auch jemanden, der mir hoffentlich dann auch für diesen Kauf gut und gegen die Provision eben auch zur Verfügung steht. Also ich zahle ja was für diese Dienstleistung und dementsprechend dürfen Kundinnen und Kunden da auch was verlangen. Nämlich, dass die Unterlagen gut sind, dass es genug Termine gibt, dass man da rein kann, dass man einfach guten Gewissens irgendwie kaufen kann. Und ob das immer teurer ist, das glaube ich gar nicht. Mhm. Also das kann ich mir eigentlich fast gar nicht vorstellen. Und Verkäufer, die machen das ja auch aus Zeitgründen und auch aus Kostengründen, dass sie eben jemanden haben, der die Unterlagen aufbereitet, der die Inserate stellt, der sich drum kümmert, der Besichtigungstermine organisiert und so weiter. Im besten Falle ist das schon sein Geld wert. Ja.
Nicola, ganz herzlichen Dank, dass du so offen und transparent uns mitgenommen hast und deine Erfahrung geteilt hast. Ganz, ganz lieben Dank.
Gerne.
Wir hoffen, ihr wisst jetzt auch ein bisschen mehr, wie ihr mit Maklerinnen oder Maklern umgehen könnt und wie ihr auch rausfindet, ob die Maklerin oder der Makler professionell arbeitet. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns gerne an hausgefragt@deaklein.de oder auf unserer Website und unseren Social Media Kanälen findet ihr auch ganz viele Informationen zum Hauskauf oder auch zum Maklervertrag oder Maklerkurtage etc. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, alles Gute.